Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk. Nachhaltig, neugierig, unabhängig. So lautet das Motto des neuen Kiona Verlags. Dazu gleich mehr in einem Gespräch. Index, so nennt man das Nachschlageverzeichnis in Büchern. Nun ist eine Geschichte des Index erschienen. Aber zu Anfang, da geht's heute im Büchermarkt um einen der vielleicht streitbarsten Literaturprofessoren in Deutschland, nämlich um Moritz Basler von der Universität Münster. Einige nennen Moritz Basler immer noch den Pop-Professor. Denn als Buchautor wurde der streitbare Germanist vor allem mit seiner Abhandlung Der neue deutsche Pop-Roman aus dem Jahr 2002 berühmt. Damals machte Basler als Verteidiger der Pop-Literatur von sich reden. Inzwischen aber hat er sich schon etwas länger zum Kritiker des populären Schreibens gewandelt. So auch in seiner neuesten Schrift Populärer Realismus. Helmut Böttiger hat sie für uns gelesen.
Gehen wir gleich in medias res.
Wenn Fantasy der Inbegriff des populären Realismus ist, jener Literatur also, die unter den demokratischen, ökonomischen und medialen Bedingungen der westlich geprägten Überflussgesellschaften, in denen wir leben, zum International Style gegenwärtigen Erzählens geworden ist, dann gilt womöglich für unsere Literatur generell, dass sie nicht mehr von derselben Art ist wie die traditionelle Romanliteratur des Abendlandes.
So Moritz Basler in seinem literaturtheoretischen Abriss über populären Realismus. Wichtig ist dabei das Wort von der westlichen, marktwirtschaftlich organisierten Überflussgesellschaft. Basler scheint sie fast als etwas Zeitloses anzusehen, als etwas von vornherein Gegebenes. Dass diese Form von Gegenwart vielleicht auch einmal gefährdet sein könnte, ist offenkundig nicht vorgesehen. Möglicherweise liegt es daran, dass Basler zur Generation Golf gehört, die in den 80er Jahren die Devise »Ich geb Gas, ich will Spaß« zu ihrer Lebensmaxime erhob. Eine entscheidende Rolle spielt in allen literarischen Exegesen Baslers die Möglichkeit des Konsums. Da wird er regelmäßig polemisch und richtet sich gegen
eine gängige Kritik an unserer Wohlstands- und Konsumgesellschaft, die immer schon zu wissen meint, hier fehle das Wesentliche, und der ihrer Auffassung, Konsum sei oberflächlich und schlimm, längst zur zweiten Natur geworden ist.
Neben solch einer Form von Kulturkritik verachtet Moritz Basler besonders eine überkommene Vorstellung von Hochkultur. Er setzt darauf, was das Publikum will.
Es geht hier also ausdrücklich um Eigenschaften einer Kunst, die man auch demokratisch nennen könnte, weil sie über avantgardistische Szenen, deletierende Liebhaberzirkel und professionelle Kreise hinaus ein Publikum anspricht und zum Kauf bewegt, das sich nur eine begrenzte Zeit und Energie im Umgang mit dieser leisten kann und will.
Es wirkt programmatisch, dass Baslers Buch mit einer Würdigung des Bestsellerautors Sebastian Fitzek beginnt. Dieser ist so etwas wie die Speerspitze jenes populären Realismus, der weiß, wie man die Leser packt, der leicht lesbar ist und sich nicht mit formalen Sperenzchen aufhält. Basler hat natürlich auch Kritikpunkte. Das Vorgestanzte, Klischeehafte und Abgedroschene an Fitzeks Texten nimmt er selbstverständlich wahr. Es fällt aber auf, dass seine Kritik an einem Autor wie Daniel Kehlmann im Vergleich weitaus heftiger ausfällt. Kehlmann glaube nämlich immer noch, Konzessionen an eine Art von Hochkultur machen zu müssen, die bildungsbeflissene Leser anscheinend erwarten. Lange Kapitel widmet Basler den amerikanischen Fernsehserien und den Fantasy-Romanen, die die Erwartungen des Publikums adäquat bedienen. Dabei operiert er in wissenschaftlichem Habitus mit durchaus differenzierten ästhetischen Maßstäben. Langweilige, erwartbare Texte, die die allgemeine Weltsicht von vornherein abrufen und bestätigen, sind ihm eher ein Gräuel. Mehr als nur einen Seitenhieb kriegt deswegen ein Schriftsteller wie Heinrich Böll ab, der als sogenannter Gutmensch die beliebteste Zielscheibe der 80er-Jahre-Generation war.
Das falsche und schlechte Negative der NS-Ideologie funktioniert zwar 1950 problemlos als Sinngarant der Erzählung, aber nur, weil die entsprechende Bewertung zu diesem Zeitpunkt längst Allgemeingut und offizieller Standpunkt geworden ist.
Diese Behauptung ist auf geradezu groteske Weise falsch. Basler setzt seine eigene Gegenwart ganz selbstverständlich absolut und verkennt vollkommen, dass Böll in den 50er Jahren keineswegs für einen Common Sense stand. In einer Zeit der Verdrängung und der Hetze gegen alles, was irgendwie kritisch war, gehörte Mut dazu, die Verbrechen der Nazis überhaupt zu thematisieren. Basler versteigt sich sogar zu Äußerungen wie:
Im Verfahren unterscheidet sich Bölls Text nicht von einer nationalsozialistischen Erzählung, die zu ihrem Funktionieren, sagen wir, einen akzeptierten heldisch-völkischen oder antisemitischen Mindframe voraussetzt.
Solch eine Fehlleistung ist nur dadurch zu erklären, dass der Autor mit einem unhistorischen, strukturalistisch geprägten Modell von Erzählverfahren operiert. Basler interessiert sich nicht einmal im Ansatz für Bölls Versuch, mit jedem seiner Sätze ein atmosphärisch sofort spürbares Gegenbild zu den menschenverachtenden und pathetisch stolzen Nazitönen zu entwerfen. Schwere Geschichtszeichen, wie er es nennt, lehnt Basler mit herablassender Gebärde ab. Auch eine Literatur der Erinnerung ist für ihn negativ besetzt. Stattdessen plädiert er für das lustvolle Spiel mit den Medien, für eine schillernde Autorenpersona als Markenzeichen und für die Freude an der Zukunft. Vor diesem Hintergrund hält Basler bei aller Kritik an Einzelfänomenen seinen populären Realismus für die dominante und auch ästhetisch relevante Richtung der Gegenwartsliteratur. Wichtige Schriftsteller, die ihm nicht in den Kram passen, kommen gar nicht erst vor oder werden nebenbei mit einem Halbsatz abgehakt, etwa Marcel Beyer, Lutz Seiler, Anja Kampmann, Ulrich Pelzer, Reinhard Jirgel, Sibylle Levitscharow oder Emine Sefki Özdamar, um nur einige beliebige Namen zu nennen. Baslers Helden, die er auf zum Teil interessante Weise interpretiert, sind dagegen Christian Kracht, Wolfgang Herrndorf, Reinald Götz oder Wolf Haas sowie einige Debütantinnen-Sternschnuppen, die tatsächlich alle weiblich sind. Insgesamt ist seine Sicht auf Literatur, wenn auch auf rhetorisch ausgefeilte Weise, ideologisch auffallend verengt. Man könnte fast meinen, er begrenze die Popkultur auf die FDP-Wähler unter den Clubgängern.
Das meint Helmut Böttiger zu den provokanten Literaturthesen von Moritz Basler. Populärer Realismus, so heißt Baslers Analyse der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, erschienen im CH Beck Verlag, 407 Seiten, 24 Euro. Auf den ersten Blick wirkt ein Buchindex ungefähr so aufregend wie ein Telefonbuchverzeichnis. Schließlich listet so ein Register am Ende eines Buchs einfach nur Begriffe und Namen eines Textes in alphabetischer Reihenfolge auf. Das wirkt auf den ersten Blick staubtrocken, birgt auf den zweiten aber offenbar manchmal ungeahntes Unterhaltungspotenzial. Diese Erfahrung zumindest hat der Anglist Dennis Duncan gemacht. Er hat jetzt eine Geschichte des Buchregisters das aufgeschrieben. Frédéric Vallon, Weiß mehr.
Wissen braucht Ordnung. Es reicht nicht, dass es da ist. Man muss es auch finden. Hier hilft das Register, idealerweise eine Landkarte jenes Werkes, dem es angehängt wurde. Das Register teilt das Schicksal aller Hilfsmittel. Je reibungsloser der Weg zur gesuchten Information ausgewiesen ist, je besser also Stichwortverzeichnisse funktionieren, desto unsichtbarer werden sie. Gerade weil Register so hilfreich sind, gibt es nur wenige Bücher über sie. Dennis Duncan hat sich dieser Leerstelle angenommen und eine Geschichte vom Suchen und Finden aufgeschrieben. Index, eine Geschichte des, ist keine trockene Abhandlung oder strukturalistische Analyse, sondern ein unterhaltsames Sachbuch, das sich seinem Thema anekdotisch nähert. Im Register dieses Buches, das von Paula Clark Bain erstellt wurde, listet der Stichpunkt abfällige Äußerungen 10, der Stichpunkt Scherze mit Registern ganze 17 Unterpunkte. Beginnen lässt Duncan diese Geschichte mit den beiden Mönchen Robert Grosseteste und Hugo de Saint-Cher. Beide entwickeln um das Jahr 1230 herum unabhängig voneinander Systeme, um Ordnung in ihre Lektüre zu bringen. Dabei kamen sie zu zwei verschiedenen Methoden, die noch heute die beiden Formen des Registers bestimmen. Grosseteste sammelte unter Schlagworten, was verschiedene Autoren zu diesem und jenem zu sagen hatten. Ein Sachregister. Hugo de Saint-Cher hingegen nahm sich nur ein Buch vor, die Bibel natürlich, und listete minutiös, wo welche Worte auftauchen. Das erste Wortregister, die sogenannte Konkordanz. Der Umgang mit der Ordnung von Wissen erzählt auch etwas über die Geschichte des Lesens, ist in sich eine kleine Geistesgeschichte der gelehrten Welt. Und ebenso wie Fußnote und Register gehört zu dieser Welt der Dünkel. Jonathan Swift beklagt sich Anfang des 18. Jahrhunderts über die Faulheit, die mit diesen Hilfen einherging.
Die Menschen lesen keine Bücher mehr. Schlimmstenfalls spulen sie die Titel von Büchern herunter, die sie nie angerührt haben. Bestenfalls lesen sie nur das Register, das ihnen einen Eindruck vermittelt, um was es in dem Buch geht. Als ob ein Reisender einen Palast beschreiben könnte, wenn er nichts weiter als den Abtritt gesehen hat.
Die Klage, dass die Menschen nicht mehr lesen, ist so alt wie die Schrift. Das Register aber vermag Autoren sogar vom Schreiben abzuhalten. Samuel Richardson, ein Zeitgenosse Swifts, schrieb äußerst populäre Briefromane, die eine Reihe moralischer Belehrungen enthielten, notdürftig von einem Plot zusammengehalten. Clarissa, sein drittes Werk, geriet derart umfangreich, dass Richardson beschloss, ihm ein Register zu verpassen. Jahrelang arbeitete er daran, statt Neues zu schreiben. Schlussendlich entstand so eine Sinnspruchsammlung, die mit seinen Büchern derart wenig zu tun hatte, dass Richardson in einer ersten Ausgabe auf Seitenverweise verzichtete. Die Arbeit am Register hat ihn zum Aphoristiker gemacht. Mit dem Zeitalter der Computer wuchsen die Register ins Unermessliche. 1951 starb der Literaturwissenschaftler Guy Montgomery. Als sein Büro ausgeräumt wurde, machte man eine erstaunliche Entdeckung.
In seinem Büro fand man eine 250.000 Karteikarten. Jedes einzelne Wort der Gedichte von Dryden und dazu eine Angabe, Gedicht und Zeilennummer, wo es auftauchte. Es war Montgomerys Lebenswerk, verpackt in 63 Schuhkartons. Aber die Karten waren in einem katastrophalen Zustand. Brüchig, unvollständig, kaum geordnet.
Um diesem Datenberg Herr zu werden, nutzten Montgomerys KollegInnen erstmals einen Computer. 5 Jahre und 240.000 Lochkarten später war die Dryden-Konkordanz vollendet. Es war der erste automatisch hergestellte Index der Geschichte. Das Internet hat die Register bis in jeden Alltag hineingetragen. Duncan zitiert bereits auf der ersten Seite den Softwareentwickler Matt Cutts. Als erstes muss man begreifen, dass man, wenn man eine Google-Suche startet, nicht wirklich das Internet durchsucht, man durchsucht Googles Register des Internets. Leider bleiben Duncans Ausführungen zu digitalen Suchen, Hashtags und Automatisierung hinter dem übrigen Buch zurück. So kann er auch keine Erklärung dafür anbieten, warum soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter ihre eigene Suchfunktion für UserInnen absichtlich unbenutzbar halten. Der Index funktioniert, aber nur für die zahlende Kundschaft. Damit ist der Zugang zum Wissen in diesen Systemen zu einem Privileg geworden. Auch wenn Duncan die Logik sozialer Medien nicht erfasst, so bleibt Index eine Geschichte des, doch ein so kurzweiliges wie lehrreiches Buch über die Informationskultur. In deutschsprachigen Werken sind Register bei weitem nicht so verbreitet wie im angloamerikanischen Sprachraum. Nach der Lektüre kommt man nicht umhin, diesen Umstand zu bedauern.
So lautet das Resümee von Frédéric Vallon. Er besprach die Chronik Index, eine Geschichte des von Dennis Duncan. In der Übersetzung von Ursel Schäfer liegt sie im Antje Kunstmann Verlag vor. 376 Seiten, 30 Euro. Jahrelang hat Lars Klaassen als Lektor und Programmleiter bei renommierten Publikumsverlagen gearbeitet, unter anderem bei Suhrkamp und DTV. Jetzt aber wagt er einen beruflichen Neustart. Zusammen mit seinem Kompagnon Flo Keck, dem Teilhaber einer Internetagentur, hat Klaassen soeben den Verlag Kiona in München gegründet. Und bei dem soll jetzt so einiges anders laufen als sonst branchenüblich. Denn Kiona, so lautet das Credo der beiden Verlagsgründer, soll für Nachhaltigkeit in puncto Literatur stehen. 8 bis 10 Titel pro Jahr sollen bei Kiona ab 2023 erscheinen. Was aber bedeutet die Prämisse Nachhaltigkeit ganz konkret für die Verlagsarbeit? Das habe ich den Kiona-Mitbegründer Lars Klaassen als erstes gefragt im Gespräch vor dieser Sendung.
Wir verstehen unter Nachhaltigkeit vor allem erstmal Verantwortung übernehmen. Also wir lieben das Medium Buch vor allem als Medium der Empathiebildung, der Entschleunigung, der Aufklärung auch vor allem. Aber Bücher haben eben auch eine materielle Seite. Und das bedeutet, es gibt Unterschiede in den Produktionsverfahren. Und da wir wissen, dass wir auf eine Weise produzieren könnten, die weder auf Kosten der Menschen noch der Umwelt geht, ist das für uns letztlich auch eine Frage des Common Sense, uns dafür zu entscheiden, genau solche Verfahren anzuwenden.
Also in Ihrem Presseheft sprechen Sie ja bei Kiona von dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Druckverfahren. Vielleicht erklären Sie das mal, was das ist.
Ja, gerne. Die Vision dahinter ist eine Welt ohne Abfall. Das heißt, die Materialien, die eingesetzt werden, sind so gestaltet, dass sie im Prinzip endlos wiederverwertet werden können, und zwar ohne Qualitätsverlust. Also normale Recyclingpapiere können auch wiederverwertet werden, haben allerdings eine kürzere Lebensdauer. Das ist bei Cradle to Cradle nicht so. Da werden alle Materialien bis zum letzten Sublieferanten geprüft, dass sie gänzlich schadstoffarm sind, dass auch nachträglich keine Schadstoffe reinkommen, wie Mineralölfarben oder bestimmte Klebstoffe in den Bindungen oder Lacke auf den Schutzumschlägen. Es werden also nicht nur die Materialien geprüft, sondern auch zum Beispiel der Umgang der Produzierenden mit Wasser oder die Arbeitsbedingungen vor Ort, sodass man ein vollständig nachhaltiges Produkt hat, das vollständig rückstandsfrei recycelbar ist. Also im Grunde genommen könnten Sie die in die Erde geben und die würden auch zur Erde werden irgendwann, ohne dass da etwas zurückbleibt. Oder wir könnten aus alten Büchern vollständig Materialien gewinnen, um neue Bücher herzustellen.
Okay, das klingt wirklich sehr ökologisch nachhaltig. Sie wollen aber auch sozial nachhaltig sein beim Kiona Verlag. Was bedeutet das?
Also, was wir konkret damit meinen, sind zum Beispiel AutorInnenbeteiligung. Wir sehen, dass immer noch Autorinnen schlechter vergütet werden im Durchschnitt als ihre männlichen Kollegen und sagen, das ist nicht okay. Deswegen wollen wir, dass alle unsere AutorInnen gleich, und zwar gleich hoch beteiligt werden, gleichberechtigt und gleich hoch über Branchenstandard. Ein anderer Faktor der sozialen Nachhaltigkeit ist aber sicher auch, wie wir mit unseren GeschäftspartnerInnen umgehen, dass wir eher auf Kollaborieren statt aufs Konkurrieren setzen, wie wir Preise gestalten, dass wir versuchen, insgesamt ein Miteinander zu leben. Das sind alles Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit.
Ein gleichberechtigtes Miteinander, das klingt natürlich sehr ehrenwert und auch sehr idealistisch. Andererseits hört man aber immer wieder branchenintern, dass der ökonomische Erfolgsdruck im Buchgeschäft zunimmt und die großen AG-Verlage immer mehr an Einfluss gewinnen. Kann man da wirklich als Non-Profit-Verleger sich überhaupt durchsetzen und finanziell überleben?
Also wir sind kein Non-Profit-Unternehmen. Also wir sagen zwar, dass bei uns Mensch und Gemeinwohl im Zentrum stehen und nicht der Profit, aber das bedeutet nicht, dass uns Profit nicht wichtig wäre. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ganz klar. Ich würde aber sagen, dass die Bedingungen, unter denen auf diesen ökonomischen Erfolgsdruck geschaut wird, vielleicht schon einer Renovierung bedürftig wären. Wenn man davon ausgeht, dass wir 80.000 Bücher pro Jahr, also Neuerscheinungen pro Jahr auf den Markt spülen, dann darf man sich vielleicht nicht wundern, dass das Kulturgut Buch etwas ins Hintertreffen gerät. Also man könnte schon sagen, dass die Verlage in diesem Wachstumswahn das Kulturgut Buch zum Wegwerfprodukt geschrumpft haben. Das ist zum Teil ein selbstgemachtes Problem. Wenn ein Verlag mittlerer Größe mit 400 Novitäten pro Halbjahr sich wundert, dass die nicht alle gelesen oder zumindest gekauft werden, dann muss man sagen, ja, wer soll die denn alle lesen?
Aber jetzt Sie mit Ihrem neuen Verlag, also wir haben ja schon eine literarische Überproduktion und jetzt kommen Sie als neuer Verleger, das sind ja noch mal mehr Buchtitel. Warum sollten die deutschen Leser und Leserinnen denn die neuen Buchtitel von Kiona dann lesen?
Weil ich glaube, dass wir vielleicht eine andere Glaubwürdigkeit auch an den Tag legen können. Also unser Angebot ist ja, dass wir literarische Titel und Sachbücher machen, die anspruchsvoll sind, aber nicht abgehoben und auf eine Weise produziert sind, die einfach ein Verantwortungsbewusstsein zeigt. Also es gibt ja diverse Studien zum Konsumverhalten, die klar ausweisen, dass die Produktionsweisen, die hinter den Produkten stehen, eine immer größere Rolle spielen. Das ist bei Drogerieartikeln so, das ist bei Lebensmitteln so. Warum soll das bei Büchern nicht auch sein?
Tja, warum eigentlich nicht? Soweit die optimistische Prognose des Verlagsgründers Lars Klaassen vom neuen nachhaltigen Kiona Verlag. Das erste Programm mit 5 Titeln ist fürs Frühjahr 2023 eingeplant. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier folgt nach den Nachrichten gleich die Sendung Forschung aktuell, unter anderem mit dem Dauerbrenner-Thema Corona-Erreger-Varianten. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.